Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wir sind zurück. Die rechte und die linke Hand des Podcasts ist zurück. Heute mit einem Sportler wieder mal, mit einem Boxer, um genau zu sein. Wir werden heute über Mike Tyson, den ehemaligen Weltmeister im Schwergewicht, sprechen. Mit wir meine ich meinen lieben Freund Oliver und mich. Olli, hallo und wie geht es dir heute?
Hallo Christian, mir geht's ausgezeichnet. Hallo liebe Leute draußen. Ich freue mich sehr, jetzt heute über den Mike Tyson mit dir zu reden. Hab mich mit Boxvideos und Boxmusik darauf eingestimmt und bin jetzt sehr, sehr gespannt. Das ist ja ein sehr spektakuläres Leben von diesem Mike Tyson, das wir heute gemeinsam von ganz vorne für euch aufrollen werden.
Das hast du sehr schön gesagt, aber ich muss da gleich mal eine Frage stellen zu Beginn. Es wird jetzt überraschend, glaube ich, für die kommen, aber kann Tyson aufgrund seiner Vergangenheit, ja, wir werden da später noch genauer drauf eingehen, eine Freiheitsstrafe wegen Vergewaltigung und dann danach nur mehr eine wegen Körperverletzung nach einem Autounfall, wo er dann zwei andere Männer, die noch beteiligt waren, zusammengeschlagen hat. Kann der überhaupt als Held besprochen werden oder wäre es für die eher einer der Drecksbeideln der Woche?
Ja, ich bin schon sehr gespannt, Christian, was du für einen Jingle im Schnitt vorweg dann wählen wirst, wie du in diesen Podcast einsteigen wirst. Das ist dann auch für mich, falls ich mir nochmal anhöre, eine kleine Überraschung. Wird es die Drecksbeidel-Musik oder wird es doch unsere gewohnte Theme? Und ja, ich denke mal, wie viel ist das? Also ohne emotionales Fundament, auf das werden wir ja noch in der Kummer, ohne Liebe in der Kindheit, so berühmt zu werden und so viel Geld zu haben, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr große Bürde. Und dass du da normal bleibst und vor allem auch, wenn du halt mit den falschen Leitern zusammenkommst, das ist fast unmöglich. Und sehr, sehr viele Stars, gerade aus Amerika, haben sie deswegen dann auch selbst irgendwann im Laufe ihrer Zeit ins Ausgeschossen. Und ja, der Mike Tyson hat sehr, sehr viele Lowlights und sehr, sehr viele Highlights im Leben gehabt. Ist natürlich auch in gewisser Hinsicht eine tragische Figur. Da hast du vollkommen recht.
Ja, da hast du ganz recht. Da bin ich, gehe ganz d'accord mit dir. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich das natürlich als Kind, als junger Jugendlicher noch ganz, ganz anders gesehen habe. Ja, da war er für mich definitiv ein Held. Sein Absturz, unter Anführungszeichen, hat er erst viel später, oder seine Abstürze, das hat er dann erst viel später eingesetzt. Olli, wie du weißt, hat ja für mich der Boxsport schon immer eine große Bedeutung gehabt. Nicht nur durch die Rocky-Filme, wir haben es eher schon im Podcast besprochen, sondern auch durch, habe ich wieder dran denken müssen, auch durch viele Erzählungen meines Vaters, was Muhammad Ali, den wir sicher auch mal besprechen werden in einem Podcast, angeht. Das wird ja dann ganz oft in Rocky-Filmen zitiert oder es wird sehr viel Bezug drauf genommen, vor allem im Rocky 3, wo der Rocky dann so fit zurückkommt und da sieht man zum Beispiel ganz oft den Ali-Shuffle und da weiß ich noch, dass ich da einige Geschichten über Muhammad Ali gehört habe, damals, als ich das gesehen habe, gemeinsam mit meinem Vater. Das hat mich übrigens auch sehr amüsiert. Aber ja, Tyson, wie ist für mich in diese selbe Zeit, wie die Rocky-Filme, also mit denen in Kontakt kam, einzuordnen, ja?
Er war ja irgendwie ein lebender Rocky auch, ein Real-Life-Underdog zuerst mal, wobei Underdog kann man jetzt nicht sagen, aber aus schwierigen Verhältnissen stammend und dann sich über den Sport, über den Boxsport zum Megastar entwickelt.
Ganz genau. Und es war ja wirklich so, in his prime, wie man so schön sagt, auf Englisch, also zu seiner Hochzeit, hat es ja wirklich so ausgeschaut, als wäre der unschlagbar, oder? Olli, der Punch, ich kann mich erinnern, ich bin einige Male, und das war damals sogar noch auf FS, Nein, zum Glück nicht. Aber einige Male auf FS1 haben sie ja damals die Boxkämpfe nur übertragen. Und da bin ich nur in der Nacht oder sehr, 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 sehr früh aufgestanden und habe mich dann vor den Fernseher gesetzt und ja, habe die Vorberichterstattung gesehen und dann auch einige Kämpfe von Mike. Es war sehr aufregend, aber halt auch sehr kurz. Gell? Mhm. Also hat für mich also den Nimbus des Unbesiegbaren gehabt.
Ja, hast wenigstens auch gleich wieder schlafen gehen können. Ist ja wunderbar.
Ja, eigentlich. Es war, ich so wie ich mich erinnere, war das dann irgendwann um halb fünf oder fünf oder so, oder halb sechs, ich weiß nicht. Es war da, glaube ich, nie mehr so, dass man sich dann wirklich nur mal hinlegen hat können.
Ah, okay.
Mhm. Es war nicht so zwei in der Früh oder so. Ich glaube, das war schon Richtung Morgen, Richtung Aufstehen ist da schon gegangen. Aber, liebe Hände, ihr wisst ja, in unserem Discord-Chat oder in den Kommentaren könnt ihr gerne schreiben, wann das wirklich im FS1 zu sehen war. Oder war es gar im FS2?
Glaube ich nicht. Ich meine, es
wahrscheinlich
ist
nicht.
Boxkultur, ja, vielleicht.
Ja.
Nein. Aber das habe ich nie gemacht. Finde ich aber sehr, sehr feine Sache. Und schön, dass es dich auch an deinen lieben Vater so erinnert und dass es für dich so angenehme Gefühle emporsteigen lässt.
Genau, im Gegensatz zu den Gegnern wahrscheinlich von Mikey.
Die haben sie gefürchtet, ja, teilweise.
Ich glaube schon. Also er hat schon zum Fürchten ausgeschaut.
Ja. Er hat cool ausgeschaut, finde ich. Ich finde, er hat eine unfassbare Aura ausgestreut, dieser Mike Tyson. Also er ist nicht einfach nur eine Maschine, ne, gewesen, also eine richtige Fighting-Maschine, sondern er hat ein unglaubliches Charisma gehabt. Und das geht halt vielen anderen Boxern, die vielleicht ähnlich gut waren im Ring, ab. Und diese Mischung, die hat es halt auch zusätzlich nur ausgemacht. Gell? Also der in den Videos und Dokus, was ich mir da jetzt angeschaut habe, wie der da, welche Energie der in seine Schläge eingelegt hat und
unglaublich,
er seine Gegner fertig gemacht hat.
Also ja, aber das hat schon vor dem ersten Gong begonnen. Ja. Die waren besiegt, bevor sie noch den ersten Schlag kassiert haben. Ich habe mir in den Weihnachtsferien eine Doku angeschaut, Bruno versus Tyson, wo es um die zwei Kämpfe von Frank Bruno, dem englischen Herausforderer, und Mike Tyson geht. Und da beschreibt er die Tochter von Bruno, die gemeinsam mit seiner Frau zu dem Kampf gefahren ist, zum zweiten Kampf, beschreibt, wie der Tyson ausgeschaut hat. Und wie, also die sind da am Gang gestanden und dann kommt der Tyson mit seiner Crew halt vorbei, ja. Und der hat plötzlich so eine Angst bekommen, nicht nur um ihr eigenes Leben, sondern auch um ihren Vater, weil der einfach so unglaublich stark und böse ausgeschaut hat, ja. Der war so in the zone. Also ich glaube, da war ja Dampfwalze. Ja. Wirklich. Ja. Da, dem hast du ganz lang nicht entgegenstellen können, bis halt dann verschiedene Dinge passiert sind, die jeden großen Boxer irgendwann einmal passieren und dann, ja, die halt trainieren es nicht mehr so stark oder nicht mehr so ernst und
ja. Apropos Training, ich lege euch Händen, folge das in die Hände, und zwar schaut euch einmal Trainingsvideos von Mike Tyson an, weil das erste, was ich mir angeschaut habe, waren Kämpfe. Und da haben wir gedacht, wieso schlagen die anderen nicht auch zu? Er hat relativ offen gekämpft und ja, die Punches waren natürlich hart und so, aber im Kampf, im Ring, hat das jetzt gar nicht so unglaublich gewirkt, ja. Und dann habe ich mir die Trainingsvideos von ihm angeschaut und da hat man erst gesehen, wie schnell dieser Mann ist und was der für einen eben, ich verwende das Wort, so ein Punch hat. Das ist so unfassbar und einfach auch die Beinarbeit und wie er halt dann akribisch immer die gleiche Schrittfolge trainiert und scheinbar war er halt auch von der Statur her und von der Technik, dass er seinen Kopf dann immer gleichzeitig bewegt hat beim Austeilen. Das, glaube ich, war auch ein großes Geheimnis, dass er kaum treffbar war. Er hat gut austeilen können und war auch kaum treffbar.
Olli, ich höre dir jetzt leider nicht. Ah, da bist du eh. hatte Internet gerade ausgesetzt. Das liegt, was du angesprochen hast, das liegt an dieser Peek-a-Poo-Technik, Box-Technik, die sein erster großer Trainer, der Gus D'Amato, entwickelt hat. Die ist ganz anders als ursprünglich. Normalerweise beim Boxen hast du die Führungshand eher beim Decken weiter oben, deckst da das Ohr bis zur Stirn ab und die zweite Hand, mit der du dann punchst, ist ja unten, so in Kinnhöhe oder so. Und bei der Peek-a-Poo-Technik, da waren eigentlich beide Hände sehr hoch über die Augen gezogen und auch immer dieses kurz vorbeischauen, kurz links oder rechts vorbeischauen und dann voll punchen. Könnte man eigene Sendung machen.
Super, ja. Gern. Ja. Und ich sage dir eins, und euch sage ich es auch da draußen, der Mann, der war einfach ausbalanciert. Und als guter Boxer, da musst du ausbalanciert sein. Ich glaube, das ist das A und O beim Fighten.
Ja, und vor allem, man sieht es dann beim Training. Du hast mir dieses Video geschickt, ich habe mir das auch angeschaut beim Training. Ei. Du siehst ja, dass er irrsinnig schnell ist, impulsiv, total wendig, wie du gesagt hast, aber trotzdem habe ich ständig das Gefühl, der steht fest mit beiden Beinen auf diesem Ringboden, oder? Wie ein Baum. Aber trotzdem kann er blitzschnell die Richtung ändern und ist mit die Füße wieder ganz woanders, oder? Hast du nicht
unten
auch den Eindruck?
Ein Baum gehabt? Und oben eine Klapperschlange. Vielleicht kann man es so für die Hörenden beschreiben.
Ja, aber nicht nur Baum Händen. Unten. Er ist unten auch gleichzeitig Sprinter und Baum.
Okay.
Weißt du? Das ist genau. Sehr faszinierend gewesen. War ein super Video. Danke nur mehr, dass du mir das geschickt hast. Olli, was hältst du davon, wenn wir uns jetzt einmal gleich reinwerfen in die Fakten über Mike Tyson? Wünschst du dir das? Dann wird dieser Wunsch, soll dir erfüllt werden.
Super.
Geboren wurde Mike Tyson am 30.06.1966 in Brooklyn, New York. Er war das jüngste von drei Kindern und ist, wie du das eingangs schon erwähnt hast, in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Seinen Vater lernte er kaum kennen, da er die Familie sehr früh verließ, nämlich als Mike 2 Jahre alt war.
Ja, wobei, das habe ich im Handout gelesen, in der Doku haben sie gesagt, er ist gestorben. Also von daher hat er auch die Welt verlassen. Ich weiß nicht genau, was da jetzt stimmt. Aber oder ob du das vielleicht einfach auch so gemeint hast im Handout, aber er dürfte tatsächlich gestorben sein.
Okay, danke, dass du mich da ausbesserst, weil das sind für mich jetzt neue Infos. Das habe ich nicht gewusst. Ich habe mir gedacht, das ist einfach weggegangen, wie es ja ganz oft der Fall war. Aber vielen Dank, Olli.
Gerne. Vielleicht ist das aus dem Englischen schlecht übersetzt.
He passed. Einfacher. Ja, das mag sein. Das kann sein. Da muss man gut aufpassen. Da muss man sehr, sehr gut aufpassen.
Da muss man wirklich, da muss man immer muss man die Augen offen halten. Das würde ich euch auch prinzipiell auch empfehlen. Also vielleicht ein kleiner Tipp fürs Leben von meiner Seite auch.
Ja.
Ja.
Was mich auch was anderes sagen.
Ja, sehr, sehr gewundert hat, Christian, ist, dass dieser Bursche noch so jung ist. Das ist ja, der ist nur, müsst ihr euch mal vorstellen, 10 Jahre älter als unser Chrissy. Und das hätte man eigentlich nicht gedacht, weil man ja seit den 80er Jahren, seit seiner frühesten Jugend und Kindheit einfach begleitet. Und dadurch, dass der einfach mit 20 schon seinen ersten Titel nach oben strecken durfte, seinen ersten Gürtel, ist das einfach so. Also das hat mich wirklich verwundert, dass der erst Mitte 50 ist.
Ja. Das hast du recht. Bis zu seinem 10. Lebensjahr hat er bei seiner Familie gelebt, in einem der ärmsten New Yorker Stadtviertel. Und er ist halt schon sehr früh, wie es in so Gegenden halt auch üblich ist, wenn ich das so sagen darf, kriminell geworden. Umgang mit den falschen Leuten gehabt. Du weißt ja, wie das ist in den Vierteln. Also da werden die Kinder, die Jungen schon schnell herangezüchtet und muss eine sehr starke Persönlichkeit sein, wahrscheinlich, um dem zu widerstehen. Aber darüber kann ich mich eigentlich überhaupt nicht äußern, weil zum Glück diese Kindheit nicht erleben musste.
Gott sei Dank. Auch da wieder spielt die Mutter, glaube ich, eine große Rolle. Aber etwas sehr Interessantes auch gehört, und zwar, dass die Mutter Alkoholikerin war Und also sie dürften ganz, wie ganz klar war, dürften es nur in guten Verhältnissen gelebt haben, und spätestens wie der Vater dann gegangen ist, ist die Mutter immer weiter abgesandelt und hat dann auch eben auch in diesen Stadtteil von Brooklyn umziehen müssen, in diesen heruntergekommenen Kriminellen. Und sie hat dann zunehmend Probleme mit dem Alkohol gehabt und dementsprechend auch die Erziehung mehr und mehr vernachlässigt. Und Mike Tyson, der ihm wenig Liebe von seiner Mutter bekommen hat, hat sie dann sehr, sehr oft und sehr, sehr lange als Kind zu seiner besoffenen Mutter ins Bett gelegt, die das teilweise gar nicht mehr mitgekriegt hat, und hat sich so die Kuscheleinheiten geholt. Und das hat mich fast, das hat mir fast eine Träne über die Wangen kullern lassen. Das hat mich sehr bedrückt als Vater, selbst leidenschaftlicher Vater, der ich bin. Ja. Genau, und da hat er sich halt dann die Anerkennung und die Liebe von der Gang geholt, letztendlich dann, wo du jetzt bestimmt weitermachen wirst.
Ja, genau, nämlich durch Taschendiebstahl ist er aufgefallen oder bewaffnete Raubüberfälle. Er war damals auch noch eher schüchtern und es hat eigentlich noch nichts darauf hingedeutet, dass er einmal Karriere als Bad Boy des Boxens machen wird. Er lebte
Bisschen
zurückgezogen.
übergewichtiger, habe ich gehört. War er sogar.
Ja, so gestaucht, würde man sagen, in Österreich, ne?
Ein Schwächling.
Er galt als Schwächling, ja. Und sein größtes Hobby war, klingt es da sehr klischeehaft, aber die Taubenzucht.
Ne.
Ja. Da muss ich auch immer dran denken, ob der Jim Jarmusch in dem Film The Way of the Samurai, hast du den vielleicht gesehen?
Leider
Das hat
nicht.
er der Protagonist Killer und Taubenzüchter, der total für die Taubenzucht gibt und so. Also, schau dir mal an.
Gerne.
Als 12-Jähriger war Mike Tyson bereits wegen verschiedenen Delikten 38 Mal von der Polizei festgenommen worden, musst du dir vorstellen. Und ist dann auch in der Schule für schwer erziehbare Kinder gekommen. Und der
Verstehe.
dortige Sportlehrer Bobby Stewart, das war ein ehemaliger Profiboxer. Und der hat sofort im Tyson was gesehen. Er hat gesehen, da ist Talent da, aus dem könnte was werden. Hat aber abgelehnt, ihn zu trainieren. Er hat nur zu ihm gesagt, er trainiert ihn erst dann, wenn seine Noten besser wären. Und wenn disziplinär da nichts mehr schief geht. Tyson hat sich das zu Herzen genommen und hat es dann geschafft, dass er vom Bobby Stewart auch trainiert wurde. Dieser Trainer, Bobby Stewart, jetzt zum dritten Mal erwähne ich seinen
Das macht
Namen,
überhaupt nichts, Christian.
war ein Bekannter von einem sehr bekannten amerikanischen Boxtrainer, nämlich Cus D'Amato. Und dieser Cus D'Amato ist schon ein älterer Herr, klassischer
70
Boxtrainer.
damals ungefähr, glaube ich, ja.
Würde man so, wenn man jetzt wieder den Film hernimmt, mit dem Mickey vom Rocky vergleichen können, hat dann den Mike dem Cus D'Amato vorgestellt, hat das sparen dürfen dort, also nicht sparen, so wie wir es
Baden.
dann bald machen werden, auch nicht baden, ist zum Sparring eigentlich, ja, eingelassen. Und
Was
da
werden wir
hat,
machen?
wir
Entschuldigung.
werden sparen, was der
Ah,
mit
in den Spa,
Wellness,
in die Therme
ja,
gehen, ja. Und
genau.
essen gehen werden wir auch. Morgen werden wir uns treffen. Heute über Video. Morgen. Falls du schon auf der Geburtstagsgeschenk.
Ja, stimmt. Ich habe
Morgen
es schon wieder vergessen
ist es
gehabt.
soweit.
Danke.
Du kannst dann in den sozialen Medien posten. Das wird
Okay,
super.
mache. Ah, jetzt, dann habe ich schon
Ja,
eine Ahnung,
also.
wo die Reise hingehen könnte.
Ihr wisst ja, ich schulde ja dem Christian noch ein Geburtstagsgeschenk. Na, Schulden nicht, aber er wollte
Schulden
gerne
tust
mehr
du mir
meinen.
gar nichts.
Aber er hat ihn nicht gekriegt. Jetzt ist es bald soweit, morgen.
Genau, kurz vor meinem nächsten Geburtstag. Oder vielleicht ist es ja schon das nächste, wer weiß. Auf jeden Fall, dieser Castamato hat damals angeblich schon gesagt, das wird der zukünftige Weltmeister im Schwergewicht. Und wenn du dann auf die nächste Seite im Skript gehst, siehst du da ein Bild von den beiden. Ja, sehr liebevoller alter Herr, der für einen Tyson sicher mehr war als Boxtrainer. Ich nehme mal an, wahrscheinlich eine Vaterfigur, Held, zu dem er aufblicken konnte. Und wenn du dir da die zwei anschaust, das schaut der Tyson wirklich wie ein kleiner, stolzer Bub aus. der...
Hat schon was so Lausbübisches, oder?
Ja, aber ist ein liebevoller Blick, oder?
Auf jeden
Eigentlich.
Fall.
Also ein freundlicher Blick, ja.
Kannst du dir eh vorstellen, wenn du das alles nicht bekommen hast, nie einen Vater gehabt hast, dann ist das natürlich das Einzige, was du wünschst. Und so viel ich weiß, hat der ja den Mike Tyson quasi adoptiert auch.
Der Martin. Erst später, ja. Erst nach dem Tod der Mutter dann, ja. Mhm. Aber bevor das passiert ist, Olli, ist der Mato sein Mentor geworden und hat ihn einmal bei sich aufgenommen. Er war nicht der einzige Boxer, der dort gewohnt hat. Es haben, ich glaube, noch 5 andere junge, aufstrebende Boxer bei der Mato und seiner Familie gelebt. Es muss auch ein schöner Haushalt gewesen sein, muss ziemlich zugangen sein, gell? Ja. Aber es war faszinierend, was der physisch schon an Kraft gehabt hat. Mit 15 Jahren hat er beim Bankdrücken schon 125 Kilo drücken können und hat dann meistens schon mit erwachsenen Gegner gespart.
Sehr, sehr chilliges Leben gehabt, oder?
Ja, ist viel in Whirlpools herumgehängt, oft in der Sauna.
Ja. Ja. Mhm. Naja, fein. Gefällt mir
ja
irgendwie.
Ja, und dann hat er halt angefangen, auf Amateurebene zu boxen. Und es hat sehr vielversprechend begonnen. Hat alle Kämpfe selbstverständlich gewonnen.
Und aufgefallen ist. Olympiasieger auch gewesen, glaube ich. 2x.
Na.
Ist es nicht?
Na.
Na, glaube ich schon.
Na.
Okay.
Doch. Auffallen ist, dass er viele seiner Amateurkämpfe eben in. Du weißt, Amateurkämpfe gehen über wie viele Runden, Olli? Gehen die über 12, über 15 Runden? Nein, sie gehen über 3 Runden. Und er hat die meisten einfach schon vor dem letzten Gang beendet. Genauso wie er es dann später als Profi auch gemacht hat. Mhm. Dann war er alt genug, er war 18 Jahre und ist im März 1985 ins Profilager gewechselt. Ein wichtiger Moment im Leben jedes Preisboxers. Ja, weil erst jetzt geht's wirklich los, kohlemäßig, und jetzt kommen die richtigen Gegner daher. Da musst du nur mal neu beweisen, da musst du die durchsetzen. Genau. Und um Ringerfahrung zu sammeln, hat der Tyson damals, und das musst du dir auch vorstellen, Profikämpfe, alle 4 Wochen gegen Gegner antreten müssen. Als Weltmeister, mittlerweile verteidigst du einen Titel, ich glaube, einmal im Jahr, vielleicht, ja?
Ja, ja.
Der ist alle vier Wochen in den Ring gestiegen. Und kaum einer konnte ihm gefährlich werden.
Der Kid Dynamite.
Kid Dynamite, genau, das war sein Spitzname von den Medien. Warum? Weil in seinem Punch, und jetzt sage ich schon wieder, so viel Kraft drinnen war wie in Dynamit. Kid Dynamite, kleiner junger Bub, der die Großen aus die Schuhe haut.
Ha? Ah ja, genau, er war super in Spätjugendjahren, schon als Teenager. Und jetzt sollte
15
es dann...
Kämpfe. 15 Kämpfe, 1985 hat er 15 Kämpfe bestritten. Jeden Kampf hat er gewonnen.
Wahnsinn, ja. Ja, er war sicher sportlich auf dem Hoch und leider privat wieder einen ordentlichen Tiefschlag versetzt bekommen. Und zwar genau. Am 4. November 1985, Christian. Gell? Da ist er leider verstorben, der Caster Mato.
Ja, genau.
Das heißt, sein Mentor.
Ja, Tyson hat später dann einmal gesagt in einem Interview, dass das der schlimmste Moment seines Lebens war.
Verstehe. Endlich hat er wen gehabt, dem er vertraut hat, ja. Der ihn auf die richtige Bahn
ja, gelenkt hat. Ja, der sich gekümmert hat um ihn, ja.
Der auch gesagt hat, geh nicht mehr zurück nach Brooklyn, bleib da. Darfst bei mir wohnen. Ja. Und das ist klar, dass er ihm das natürlich nie vergessen wird, auch posthum. Mhm.
Ja, ich glaube, so einen väterlichen Freund zu haben, ist für den Mike sehr, sehr wichtig gewesen.
Um ihn aber er hat Glück gehabt, weil es ist jemand nachgerückt, der eben auch Gutes wollte. Es ist richtig. Wer war denn das?
Ich glaube, da greifst du jetzt sehr weit voraus.
Ist es so?
Ja. Aber wurscht. Wen meinst du?
Einer seiner Trainer auch, der hat da das Ruder übernommen und hat ihn eigentlich weiter in den richtigen Bahnen geführt und er auch dann zum ersten Weltmeistertitel geführt, weil danach ist erst der Don King gekommen. Ne?
Ja, ich habe mir gedacht, du sprichst jetzt schon auf Don King an.
Nein.
Weil der hat es gar nicht gut mit ihm gemeint, gell?
Nein, der nicht. Nein. Mhm. Genau.
Ja, am 22. November 86 war es soweit. Da wurde Mike Tyson im Alter von 20 Jahren und 144 Tagen mit einem K.O.-Sieg in der zweiten Runde über den WBC-Weltmeister Trevor Burbick, der jüngste Schwergewichtsweltmeister der Geschichte, Olli. Er hat sie 3 Monate später auch den WBA-Titel geholt und am 1.8.87 den IBF-Titel und war damit unumstrittener Weltmeister im Schwergewicht.
Ist das mit den verschiedenen
Boxverbänden?
Ja. Das ist halt ziemlich, ein bisschen das Entwirren.
Das ist eine ziemlich, für mich eine nicht gute Sache. Mhm. Für mich gibt es einen Schwergewichtsweltmeister, oder? Rein vom Verständnis her.
Und aber das ist Mike Tyson.
Na sicher, wird er für immer bleiben, so wie Hermann Mayer immer der beste Skifahrer aller Zeiten bleiben wird.
Richtig.
Irgendwann hat es so Streitereien gegeben, ich glaube um Geld. Du weißt ja, beim Boxen sind ja nicht immer nur die, also es sind ja oft sehr zwielichtige Gestalten am Werk, auch im Hintergrund, beim Organisieren des Ganzen. Ja. Und da haben sie dann einfach verschiedene, wie sagt man da? Klassen? Nein, wie gesagt, was ist WBA, WBC? Verschiedene...
Federation vielleicht.
Federations, ja, sowas. Einfach abgespalten. Und haben dann... Ligas haben dann die eigene... Mir wird später das richtige Wort sicher nur einfallen. Haben dann einfach eigene Ranglisten und Weltmeister dann gestellt. Und da war halt immer das Ziel, diese Titel zu vereinen. Klitschko hat es doch auch geschafft dann einmal. Später, Jahrzehnte später. Und Tyson eben, weil es hat damals, ich hoffe, das stimmt, ich bin mir ziemlich sicher, hat es diese drei Verbände, Boxverbände, jetzt ist das Wort wieder da, hat es diese drei Boxverbände gegeben, eben WBA, WBC und IBF. Mittlerweile gibt es ja einen vierten. Mhm. Ja, also das war eine große Sache.
Undisputed
Heavyweight Champion of the World.
Michael Aber Puffer. Ja. Na, dass die einfach in allen antreten durften, in allen Verbänden. Das finde ich eine spannende Sache, weil normalerweise hast du halt für deinen Verband, hast du halt deinen Roster sozusagen, die halt gegeneinander kämpfen.
Aber ich glaube, das ist bei hinteren Rängen eher so. Mhm. Aber ich glaube, sobald du dann mal wirklich gut bist, kriegst du eine Chance. Oder ist es so, wenn du Weltmeister in einem Verband bist, kriegst du dann eine Chance auf den Titel in einem anderen oder sowas. Aber da weiß ich zu wenig dazu, um da jetzt wirklich großartig zu sprechen. Ja? Vielleicht kann der Dave aus Linz dazu was sagen.
Ja, vielleicht kann er da den Vergleich zwischen FIS und dem Biathlon-Verband dann auch heranziehen, weil die sind aus der FIS irgendwann, glaube ich, mal ausgetreten. Oder wie war das, Dave?
Mike Tyson hat ja sehr spektakulär immer gewonnen. Haben wir vorher schon eingangs erwähnt. Hat ihm alle aus die Schuhe gehauen und er hat eine riesige Popularität erreicht. Die eine Dimension erreicht hat, die mit, ja, man kann es so sagen, Olli, mit Muhammad Ali, mit dem Großen, mit dem Größten. Ja?
Mit Muhammad Ali war das der erste Mann im All.
Ja. Hast du den Comic übrigens gesehen? Ich glaube, wir haben das uns gemeinsam einmal angeschaut. Es hat einmal am Höhepunkt von Muhammad Alis Ruhm hat es einen Comic gegeben, Superman vs. Muhammad Ali, wo sie gegeneinander kämpfen. Und da sieht man erst, wie großartig Muhammad Ali damals wahrgenommen worden, weil es hat nicht Superman gewonnen in diesem Kampf, sondern Muhammad Ali. Vage Sache, gell? So ein DC-Comic.
Ja. Ja. Glaubst du, er hat gegen He-Man gewonnen?
Du stößt Fragen. Kann man gegen He-Man gewinnen? Ich glaube schon.
Ich glaube nicht.
Ich glaube schon.
Wenn's Superman. Schreibt uns das in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass Muhammad Ali gegen He-Man gewonnen oder verloren hat.
Mike Tyson war verheiratet mit einer älteren, 2 Jahre älteren Schauspielerin, die Robin Givens geheißen hat. Sie haben 1988 geheiratet. Und es sollte eine sehr kurze und turbulente Ehe werden, Olli.
Mhm.
Ja, die Robin Givens ist gemeinsam mit ihrer Mutter eingezogen bei Tyson. Und viele Leute aus dem Umfeld Tysons, man kann das jetzt selbstverständlich ja, weiß nicht, wie man es nehmen soll, man kann es ja hinterfragen, welche Leute da im Umfeld von Tyson dabei waren, waren das wirklich die besten Leute, ja, die sich ein Urteil erlauben können. Aber die haben sie als sehr geldgierig und hysterisch beschrieben, ja. Vor allem die Mutter von ihr. Ja, und sie versuchten halt, also die Mutter und die Robin Givens, angeblich die Kontrolle über das Management und die Finanzen des Boxweltmeisters zu übernehmen.
Ich habe also auch einiges davon angeschaut und es ist halt schon so, dass der Mike Tyson natürlich nie mit Geld umgehen hat, Kinder. Also von daher, ich glaube, die Robin Givens und auch ihre Mutter sind natürlich medial immer eher als die Sündenböcke dann dargestellt worden. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob es einfach nur hinterm Geld her waren oder ob sie nicht einfach dann
Geld
gleich mal checkt
wollten.
Haben, naja, vielleicht sollten wir das übernehmen, weil sonst wird das nichts. Und ja, das ist natürlich immer sehr, sehr dünnes Eis, auf das man sich dann begibt, weil es natürlich blöd ausschaut auch nach außen, in der Außenwirkung.
Ja, total.
Ich will jetzt der Robin Givens da nicht irgendwie den Rücken stärken, ich war nicht dabei.
Ach so.
Nicht einen Tag.
Nicht einen Tag, weißt du.
Aber ich habe sie eigentlich als sehr sympathische Frau kennengelernt in Interviews. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so war. Aber die Mutter zum Beispiel habe ich nie kennengelernt in Interviews.
Ja, da müssen wir uns auf Zeugenaussagen verlassen.
Ja.
Ja, boxerisch hat sie dann wieder einiges getan. Bis Mitte 88 hat er alle Herausforderer im Ring dominiert und für viele Beobachter gab es eigentlich nur mehr einen, dem er zugetraut hat, es mit Mike Tyson aufnehmen zu können, und das war Michael Spinks, der ebenfalls eine Bilanz von 31-0 hat. Also er hat 31 von 31 Kämpfen gewonnen. Er war der ehemalige...
Stopp, lieber Christian, weil jetzt frage die Hörer und Hörerinnen da draußen, wer von euch kannte vor unserem Podcast Michael Spinks? Und seid bitte ehrlich. Das darf mich nämlich wirklich interessieren. Wer hat Michael Spinks gekannt? Ich nämlich nicht. Ich meine, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mich natürlich auch jetzt erst ein bisschen intensiver mit dem Mike Tyson beschäftigt, außerhalb der bekannten Schlagzeilen. Aber dass so ein wichtiger Gegner eigentlich für mich unbekannt war, das hat mich sehr verwundert. Drum würde mich das interessieren, Christian. Du, wie war das bei dir? Du hast das natürlich schon gewusst, oder?
Nein. Habe ich nicht gewusst, nein.
Das ist sehr ehrlich.
Es kann sein, dass ich den Kampf gesehen habe, aber kann mich selbstverständlich nicht mehr an den anderen Typen, gegen den Mike Tyson da gekämpft hat, kann ich mich nicht an den Namen erinnern. Und ich habe auch nicht gewusst, dass der 31 Kämpfe, also dass das wirklich ein Spitzenboxer war. Nein, habe ich nicht gewusst.
Mhm. Ja, interessant. Sehr interessant.
Vor allem noch interessanter, weil ja Michael Spinks der ehemalige IBF-Titelträger war. Das war ein ehemaliger Weltmeister. Und er war genauso wie Tyson ungeschlagen. Ja, und hatte 3 Jahre zuvor, hat er seinen Titel verloren. Falsch. Den Satz muss ich nur mal beginnen. Der Michael Spinks hat 3 Jahre zuvor die Titelherrschaft von Larry Holmes beendet. Sowas. Hat aber anschließend den Titel am grünen Tisch wieder verloren, weil er sich geweigert hat, gegen den IBF-Pflichtherausforderer Tony Tucker, von dem man, wenn man jetzt nicht voll eingefleischter Boxfan ist, natürlich auch noch nichts gehört hat, anzutreten. Ja?
Mhm.
Der Tony Tucker hat anschließend den Titel gewonnen. hat ihn aber gegen Mike Tyson wieder abgeben müssen dann. Das heißt, der Tony Tucker hat gegen Mike Tyson verloren. So. Für viele war aber das Spinks noch immer der rechtmäßige Besitzer des IBF-Titels. Und drum ist es auch dann beim Boxkampf von den beiden hat sich dann ziemlich lange hingezogen, der Einzug, weil wie du weißt, ist der amtierende Weltmeister ist der als Zweiter einzieht. Der Herausforderer zieht zuerst ein. Ist beim Wrestling wahrscheinlich genauso, oder?
Naja, mittlerweile wird da die Tradition manchmal in den Füßen getreten, aber gehört natürlich.
Okay.
Nur so ist richtig.
Ja, jetzt haben wir aber beide Boxer, weil beide von sich angenommen haben, Weltmeister zu sein, dieses Recht als Letzter einmarschieren zu dürfen, für sich in Anspruch genommen und das Ganze hat sich irrsinnig in die Länge gezogen. Ja, weil keiner von den beiden als erstes rauskommen wollte, natürlich.
Fantastisch.
Letztlich ist der Spinks dann zuerst gekommen, war aber auch der Erste, der dann K.O. gegangen ist. Nämlich nach genau 91 Sekunden hat ihn Tyson K.O. geschlagen und war somit der unumschränkte Herrscher. Also Tyson hat Spinks die einzige Niederlage in seiner Karriere zugefügt. Hat damals die unglaubliche Summe von 22 Millionen Dollar kassiert und sogar für Spinks waren 13 Millionen Dollar drinnen.
Ja, das ist ein gutes Taschengeld, würde ich sagen.
Genau. Und Tyson war damals so fit und so fokussiert und so stark, dass viele Experten meinen, dass dieser Kampf, wo beide Kontrahenten die zu der Zeit als die Besten ihrer Klasse anerkannt wurden, gegeneinander gekämpft haben und Tyson gewonnen hat, meinen viele Experten, so ein langer Satz, dass das der Höhepunkt von Tysons Karriere war.
Ich meine,
das war der Peak. Besser ist es danach nie wieder geworden. Niemand schien eine Chance gegen Iron Mike zu haben. Der hat 35 Kämpfe gewonnen und 31 davon vorzeitig. 31 K.O.s in 35 Kämpfen. Unfassbar arg.
Ja, da gehört fast noch ein bisschen mehr Pathos in die Stimme gelegt, weil das ist ja wirklich unglaublich. Also das ist nicht nur ein Superstar, das ist ja wirklich ein absoluter Megastar. Und es gibt für mich eigentlich zu der Zeit, auch jetzt in der Retrospektive gesehen, aber auch damals vom Gefühl her, fast niemanden, der an Berühmtheit und Bekanntheit da drüber kommt. Das war Superstar der Welt, kann man sagen. Ich weiß nicht, wenn man Vergleiche sind nicht so gut oft, ich weiß nicht, ein Roger Federer vielleicht auf seinem Peak oder so, ja? Oder der auch in einem Weltsportort einfach alles dominiert hat. Ja?
Oder ja.
Genau. Ja. Natürlich hat jeder Sportort hat seinen Helden. Ja? Der Marcel Hirsch ist auch Held in seiner Sportart. Aber es gibt halt nur ein paar wenige Sportarten, die einfach global.
Ja, stell dir vor, die Kämpfe sind im ORF übertragen
richtig,
worden.
Richtig, eben. Ja? Die haben einfach Wichtigkeit gehabt damals.
Ja, ja, voll. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Und ich glaube, vielleicht lehne ich mich dazu weit aus dem Fenster und tue einigen Boxern, die danach kamen, oder eigentlich allen Unrecht, wenn ich jetzt sage, es ist dann auch niemals wieder im Boxen so glamourös zugegangen wie damals und es hat niemals mehr jemanden gegeben, der so Weltmeister war wie Mike Tyson. Es waren viele super Boxer und die Klitschko-Brüder haben das jahrelang gefühlt, jahrzehntelang danach dominiert, ja. Aber nach Mike Tyson ist da für mich nicht mehr viel gekommen.
Ja, und wenn du in Amerika irgendwann noch die Klitschkos fragst, dann ist das auch nichts. Ne? Die sind halt bei uns auch so besonders berühmt natürlich und das ist auch okay. Aber es ist nicht umsonst so, wir waren damals noch nicht so alt. Ja? Aber trotzdem war der Mike Tyson für uns sehr, 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 ein sehr, sehr großer Name und in aller Munde. Mhm. Und heutzutage liest in der Krone im Sportteil kann man mal was über Boxen.
Na, und vor allem, weißt du jetzt, wer Weltmeister im Schwergewicht ist, ohne nachzuschauen?
Natürlich nicht.
Ja, geht mir genauso. Außerdem, glaube ich, gibt es auch ein paar verschiedene wieder bei den Verbänden. Es gibt, glaube ich, gar nicht den einen, der jetzt so dominiert momentan. Aber egal, darum geht es ja nicht. Wir sind nicht da, um über Mike Tyson zu sprechen. Mike Tyson hat dann bei Don King unterschrieben und das bezeichne ich als das Anfang, als das Anfang. Das bezeichne ich als Anfang vom Ende, ja, seiner glanzhaften Karriere.
Ist mit Sicherheit der Don
King,
so, ja.
Der Don King ist eine sehr schillernde, umtriebige Figur, Oliver, die ich gerne mal mit dir in einem Podcast besprechen würde.
Ja, noch ein Spinks-Podcast.
So, ich hätte ihn sogar vorher genommen. Sagt dir Don King etwas oder hast du den auch das erste Mal jetzt da am Skript gesehen?
Na, gar nicht, Christian. Der Don King sagt mir sehr, sehr viel. Ich weiß, dass das ein Box-Promoter war und mit diesen ja, fast elektrisierten Haaren.
Ja, und genau. Was wie Doc Brown, oder?
Wie Doc Brown und wunderschön karikiert bei den Simpsons auch zum Beispiel. Und Don King und Mike Tyson sind natürlich unmittelbar verbunden und in Wahrheit ist es ja so, dass ich den Mike Tyson eigentlich immer nur mit dem Don King irgendwie zusammen erlebt habe in meiner damaligen Gegenwart. Also die haben zusammengehört eigentlich.
Mhm. Also hast du eigentlich den Tyson nach seinem Höhepunkt erst kennengelernt?
Wahrscheinlich dann in Realzeit, ja, in der damaligen Gegenwart, ja. Mhm. Scheinbar. Drum kenne ich vielleicht den Spinks auch nicht.
Das mag sein, weil das war definitiv vorher. Ja, Don King war bestrebt, das Image des bösesten Mannes auf dem Planeten zu fördern. Und das hat sich einfach sehr, sehr gut vermarkten lassen. Und war gar nicht mehr so sehr an der Weiterentwicklung von Tysons boxerischen Fähigkeiten interessiert.
Das hat manipuliert hat er auch, sagt man immer, gell? Also er hat seinen Stable das gegeben, was er taugt hat irgendwie. Ja, in dem Fall beim Tyson war die Achillesferse unter anderem auch die Frauen und er hat halt dafür gesorgt, dass er das bekommt und hat sich da einfach auch nie väterlich, so wie die Vorgänger um ihn gekümmert, sondern hat ihn da einfach ausgebeutet und hat der Mike Tyson hat sich natürlich irgendwie auch wieder gefreut, dass er da auch diesen Dingen wieder frönen kann. Und das war aber natürlich das Schlechte.
Ja.
Drecksbeutel. Das ist ein echter Drecksbeutel, glaube ich.
Ja. Das können wir, glaube ich, so sagen. Ja, also die boxerische Klasse hat er danach eben nie wieder erreicht, der Mike. Und hat dann oft in Kämpfen versucht, also seine Gegner dann nur mehr mit Einzelaktionen entscheidend zu treffen und hat nicht mehr die üblichen, diese großartigen Kombinationen, die in jungen Tagen noch, ich war da auch noch sehr jung, aber in früheren Tagen eingesetzt hat, das war dann gar nicht mehr, es hat gereicht, er war der beste Boxer aller Zeiten, hat sich da auch nicht mehr so angestrengt und hat nicht mehr so sehr an sich gearbeitet, dass er sich irgendwie weiterentwickelt hat, ja. Und hat zum Beispiel dieses Pendeln und Abtauchen, das du da früher beschrieben hast in dem Podcast, hat das total vernachlässigt, ja. Und bis er dann irgendwann komplett aufgehört hat damit, ja.
Ja, und war auch nicht mehr so ausbalanciert.
Genau. Da ist er 89 dann am 25. Februar gegen Frank Bruno, ich habe es schon erzählt vorher, angetreten. Und da ist der Titelverteidiger, also der Mike Tyson, zum ersten Mal in seiner Laufbahn ernsthaft in Bedrängnis geraten. Also da hat nicht mehr viel gefehlt. Ja, da hat der Frank Bruno ihn mehrmals schwer getroffen. Also wirklich ein Wirkungstreffer. Und das hat es ja vorher auch noch nicht gegeben. Es ist ja vorher, dem Ganzen ist ja niemand nahe, also dem Tyson ist niemand nahe gekommen, Oliver. Ja. Das war so ein kleiner Wendepunkt, vielleicht kann man so sagen. Trotzdem hat es der Mike Tyson dann geschafft, seinen Gegner in der 5. Runde TKO zu besiegen. Er hat ihn nicht zu Boden geschlagen, aber die Ringrichter haben dann den Kampf abgebrochen, weil der Bruno einfach zu stark geblutet hat. Hat aber auch trotzdem nicht so dazu geführt, dass der Frank Bruno in seiner britischen Heimat nicht mehr beliebt war. Ganz im Gegenteil, er war dann einer der beliebtesten Briten überhaupt für einen gewissen Zeitraum. Hat dann ganz viele Auftritte in Fernsehshows gehabt. Also komische Comedy-Auftritte, wo er dann verkleidet war. Okay. Da gibt es eine ganz interessante Doku auf Sky, gibt es die zum Beispiel. Habe ich ja gesagt, Bruno versus Tyson oder Tyson versus Bruno, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Die kann man sich anschauen. Ganz amüsant. Und informativ. Ich habe Sky.
Der Hund.
Ja, Olli, zu den sportlichen Problemen, die sie da schon langsam, die man da reinknistern schon spürt, gesellen sich noch private Probleme. Nachdem er bereits 1987 wegen sexueller Belästigung einer Frau und Körperverletzung bei einem Rockkonzert angeklagt war, ja.
Dachst du?
Ja, weil ich will mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn du in einer Schlägerei beim Rockkonzert mit Mike Tyson verwickelt bist. Also, da will ich ja nicht einmal im selben Raum sein, oder? Also da will ich, das wäre eine schiere Vorstellung für mich.
Mich drum hat immer der Typ, der diese fetten Handschuhe hat, gegen die dort Mike Tyson boxt.
Das möchte ich auch nicht sein, oder?
Dieser Trainer, weißt du?
Ja.
Ja. Das ist auch nichts.
Nein, stell dir vor, der haut er mir daneben. Ja, gut, auf jeden Fall hat er sich dann 1988 bei einer Schlägerei mit einem früheren Gegner Mitch Green einen Bruch der rechten Hand zugezogen, was zu einer Verschiebung des Kampfs, also der Titelverteidigung gegen Bruno führte. Ja, der hätte nämlich eine zweite Chance bekommen, Frank Bruno. Und er ist ein bisschen dick geworden, der Mikey. Hat nicht mehr so viel trainiert, hat vielleicht mehr gegessen, mehr getrunken. Und ja, klassischer Abstieg eines Schwergewichtsweltmeisters beginnt.
Auch Rocky die Ehe, 3, kann man sagen. Ne?
Ja, Anfang von Rocky 3, ganz genau.
Nur leider gibt es keinen Rocky 4 bei ihm. Das kann ich auch schon mal vorwegnehmen.
Kannst du schon vorwegnehmen. In seiner Ehe hat es dann vermehrt Probleme gegeben, die in die Öffentlichkeit gekommen sind. Hm. Da gibt es auch Vorwürfe der häuslichen Gewalt gegen seine Ehefrau und seine Schwiegermutter. Eine vorgetäuschte Schwangerschaft seiner Frau sowie ein Autounfall Tysons, der auch wieder mal zu einer Verzögerung geführt hat in der Titelverteidigung gegen Frank Bruno. Und der auch als Selbstmordversuch dargestellt wurde in der Öffentlichkeit.
Dramatisch,
ja? Ja. Hm. Ja. Im September 88 erklärte seine Frau, Robin Givens, vor laufender Kamera und neben Mike Tyson sitzend, dass die Ehe mit dem Boxweltmeister die pure Hölle sei. Hat mir ein bisschen an das Interview mit Prince Charles und Lady Di erinnert, wo sie also nebeneinander sitzen und über die Probleme in ihrer Ehe reden.
Irgendwann kannst du das nicht mehr aus der Öffentlichkeit herauslassen, gell? Und das ist ja auch ganz interessant, das haben wir auch schon, die Frage haben wir schon oft gestellt, wie gibt es das eigentlich, dass man da gerade in Hollywood und in der Glamour-Welt das dann irgendwie vor den Medien austragt. Das ist doch eigentlich das Dümmste, was man machen kann. Und es dann so viel. Aber
ja, das hat sich Mike Tyson auch gedacht, weil er hat nämlich sehr überrascht gewirkt. Also er hat nichts davon gewusst, dass seine Frau das da auspacken wird.
Ja. Mhm.
Aber gut.
Aber das mit manisch-depressiv, das hat es aber auch nie beweisen können. Oder das hat sie nie bestätigt, muss ich auch dazu sagen.
Ja. Das stimmt.
Hat es einfach behauptet. Kein Wunder, wenn er die ganze Zeit unterm Schlaf verkeilen wird, dass er depressiv erscheint.
Die Ehe wurde im Februar 1989 dann geschieden.
Aber von ihrer Seite. Ist auch interessant, ne? Also gut.
Naja, wenn es die Hölle war, das Leben dann mit ihm, dann ja. Kannst auch so gut, sie, ne? Die Scheidung einreichen, ja. Olli.
Ja.
Das Ende des Nimbus der Unbesiegbarkeit. Ui. Was fällt dir dazu ein, zu dieser Überschrift?
Dazu fällt mir ein, dass es jetzt soweit ist. Er wird nicht nur ins neue Jahrzehnt gehen, sondern er wird auch in diesem Jahrzehnt, und zwar zu Beginn des neuen Jahrzehnts 1990 das erste Mal verloren haben. Mhm. Genau, und zwar ist es am 2. Februar, am 10. Februar 1990 passiert. Also jährt sich jetzt bald zum 22. Mal. Ja? Stimmt, oder?
Wirklich?
Wann dieser Podcast?
Was haben wir jetzt? 2012 oder wie?
32. Mal. Schneid das bitte. Er jährt sich jetzt bald zum 32. Mal, liebe Leute. Und ja, da ist er gegen einen Mann namens James Buster Douglas angetreten und hat verloren.
Ist K.O. gegangen. Man kann es ruhig so sagen.
Ja. Wollte jetzt unseren Hörern vorenthalten, aber du bist knallhart. Du traust auch unseren Hörern einiges mehr zu, klar, scheinbar. Als ich, die vertrauen die Wahrheit.
Ich hoffe, sie sitzen alle und sie gehen nicht irgendwo herum gerade.
Ja. Ja, das wünsche ich mir auch für sie.
Ja.
Also, die Legende ist quasi angekratzt und nicht nur angekratzt. Ja, man kann es auch so sagen, jetzt wo ich weiß, sie halten es aus, unsere Hörer und Hörerinnen. Es ist gefallen. Debütiert eigentlich waren auch fast schon. Vorgeführt.
Das ist traurig. Reicht. Ja. Ja, und dann kommt ja nur die Verurteilung dazu. Ja, oder der Prozess. Ja. 2 Jahre später wird er schuldig gesprochen. Zu 6 Jahren Haft wird er verurteilt, von denen er 3 Jahre auf Bewährung dann letztlich bekommt. Also er sitzt 3 Jahre im Gefängnis. Er wurde angeklagt, eine Kandidatin der Miss Black America Wahl auf einem Hotelzimmer vergewaltigt zu haben.
Black America. Das ist auch sowas von 90s, oder?
Naja, ich glaube, dass die es sogar noch gibt.
Mhm. Dann ist sowas von amerikanisch.
Ja, voll. Der Schuldspruch basiert auf Indizien sowie auf Aussagen des Opfers und dessen Eltern, die Richter für glaubhaft empfanden. Dyson meint, es wäre...
Die Geschworenen erfallen.
Ja. Dyson sagt allerdings, es war einvernehmlich. Trotzdem geht er in den Häfen, wo man eine wunderbare Geschichte, die ich in Alaska erlebt habe, einfällt. Ich war da einmal in Alaska in so einer Bar und das waren wir mit ein paar Männern dort im Gespräch, so Alaska-Typen, und haben Bier getrunken und das war eigentlich ein ganz netter Abend. Und in so Bars in Amerika laufen ja dauernd die Fernseher, da hängen dann immer so oben so Fernseher. Und dann, wie ich schon rausgehen wollte, war Mike Tyson da plötzlich zu sehen in irgendeinem Interview. Das war aber schon nach 2000, das war 2003, glaube ich. Und dann sagt plötzlich einer von diesen Alaska-Typen so, I guess no one ever fucked him in jail.
Ja, das glaube ich.
You're right.
So gut war er auf jeden Fall nur drauf.
Das glaube ich auch.
Ja. Aber ja, er war dann auch nicht mehr so optisch ansprechend, weil der Gefängnisaufenthalt hat ja doch sichtbare Spuren dahinterlassen bei Mike Tyson.
Ja, er hat 20 Kilo abgenommen und ist zum Islam konvertiert, was wir auch schon wieder, wo wir eine Parallele zu Muhammad Ali wieder sehen können, bei dem das ja auch war. Und er hat den Namen Abdul Aziz angenommen, nur im Gegensatz zu Muhammad Ali, der Jesus Clay geheißen hat früher, hat Abdul Aziz sich nicht lang gehalten und ist er dann wieder zum Mike Tyson geworden.
Aber ich habe mir vorher auch schon gedacht, bei der ersten Niederlage, jetzt hat der Mike Tyson als Jugendlicher gesagt, also es war ja tatsächlich so, dass der Muhammad Ali ihn so beeindruckt hat, dass er selber Boxer werden wollte. Unter anderem natürlich zu der Geschichte, die du erzählt hast, mit diesem Lehrer, mit diesem Sportlehrer und so. Aber ausschlaggebend war auch, wie wahrscheinlich bei vielen anderen jungen Boxern damals, der Muhammad Ali, weil der eine ähnliche Ausstrahlung gehabt hat. Und sicherlich war zu dem Zeitpunkt der Mike Tyson für viele Kinder und Jugendliche genauso ein Idol. Und jetzt verliert der, weil er einfach nimmer den Willen hat, nimmer die Konsequenz hat und zusätzlich dann auch noch die Verhaftung und die ganzen armen Kids und Jugendlichen, die sich an diesem Idol aufgebaut haben, waren natürlich dementsprechend, glaube ich, auch schon sehr, sehr, sehr deprimiert auf das hinauf.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
Ja. Mhm. Ja, und witzigerweise kommt er aus dem Knast raus, wegen guter Führung, glaube ich, ja, ein bisschen früher. Und wen holt er sich wieder an seine Seite? Man kann es kaum glauben. Wieder
die Stromfrisur
mit den elektrischen Haaren. Genau, den König, der Promoter, Don King.
Donald King, genau.
Der übrigens ein guter Haberer vom Donald Trump war und ist.
Ist.
Das, den hat man auch ab und zu in der Doku gesehen. Und Donald Trump, wie er dann neben Don King und neben Mike Tyson steht und auch irgendeinen Müll ins Mikro redet.
Naja. Ja, Don King wollte auf jeden Fall, dass er seinen Schützling so schnell wie möglich wieder auf den Weltmeisterthron setzen kann. Und er hat alles dafür getan, dass er den Titelkampf so bald wie möglich wieder bekommt. Und außerdem hat Tyson im Sommer 95 einen sehr lukrativen Vertrag mit MGM Grand Hotel in Las Vegas unterzeichnet. Und dieser hat vorgesehen, dass Tyson innerhalb der nächsten 3 Jahre insgesamt 6 Kämpfe bei MGM austragen solle. Und im Gegensatz dafür die Rekordbörse von 100 Millionen Dollar bekommen solle. Im März 96, circa ein Jahr nach seiner Haftentlassung, wurde Tyson erneut Weltmeister des WBC. Als er den Titelträger Frank Bruno, den wir heute schon öfters erwähnt haben, der allerdings nur sehr wenig Gegenwehr geleistet hat, in der dritten Runde K.O. schlug.
Glaubst du, dass der Don King da irgendwie sowas beeinflussen hat, China? Glaubst du, dass der gekauft war zum Beispiel?
Bruno sagt es in der Doku nicht. Ja, der Mann, der hat sich super für diesen Kampf vorbereitet. Aber ich kann mir es natürlich vorstellen, dass der Don King sowas macht. Ich glaube, dass im Boxen schon viel, oder? Über dem Boxen liegt immer so ein bisschen sowas Schäbiges. Also, das, ich glaube, da kann einiges
Business.
Ja, da kann einiges passieren.
Ja, yeah. Und vielleicht auch noch ganz interessant, er ist deswegen auch zum Don King zurückgegangen, weil natürlich wollte einen entlassenen Häftling keiner mehr promoten und keiner mehr unter seine Fittiche nehmen, außer halt der Schmutzfink Don King. Und es ist ihm eigentlich fast gar nichts anderes übrig geblieben,
dem Mike. Aber er hat sehr gut verhandelt für den Mikey, weil gegen den Bruno hat Tyson 30 Millionen Dollar bekommen für diesen Kampf. Es war das Fünffache der Gage des Titelverteidigers. Der Herausforderer kriegt 5-mal so viel wie der Titelverteidiger für einen Kampf.
Unglaublich.
Okay. Ja, dann kommen wir zu den Holyfield-Kämpfen, Olli. Erzähl uns,
gerne.
Du magst ein bisschen was dazu.
Ja, die Holyfield-Kämpfe sind natürlich über alle Maßen von dieser Ohr-Abbeiß-Aktion überschattet. Sie haben allerdings mehrere Male, glaube ich, gegeneinander gekämpft, so viel war es. 2-mal, okay. Christian deutet mir entweder Peace oder 2-mal in die Kamera. Beides vielleicht. Und darf man, dass du als Pazifist dagegen bist, dass man andere Menschen die Ohren abbeißt. Das hast du jetzt mit deinem Zeichen mir gegenüber deutlich gemacht. Das finde ich schön. Und auch ich möchte an dieser Stelle aufrufen dazu, anderen Leuten nicht ins Ohr zu beißen. Ja, also trotzdem war es so, Mike Tyson war wahnsinnig frustriert, weil er bemerkt hat, dass er eigentlich keine Chance hat gegen Holyfield. Und ist dann in so einem In-Fight, oder wie nennt man das, Christian?
Ja.
Wenn man sie so umarmt.
Ja, genau so.
Genau, ist er ihm ans Ohr gegangen. Und
das war allerdings, Olli, verzeih, dass ich da reingrätsche, das war erst der zweite Kampf. Den ersten Kampf hat er ohne Ohrbeißen nach Punkten verloren und erst bei der Revanche hat ihm dann in einer aussichtslosen Situation das Ohr abgebissen.
Holyfield übrigens überraschenderweise um einige Jahre älter als Mike Tyson.
Ja, er ist aus dem Mittelgewicht gekommen.
Mhm. Ah, okay.
War damals auch ein bisschen schneller als die üblichen Schwergewichtler. Und hat sich dann quasi ins Schwergewicht reingefressen. So wie ich.
Ja, super.
Ja, ja. Hat, Mike Tyson hat aber, ist ein bisschen unfair, nur weil du jemandem ein Ohr abbeißt, musst du nicht gleich die Boxlizenz verlieren, oder?
Abbeißen ist ja auch ein bisschen hochgegriffen. Er hat ihm reingebissen und er hat er geblutet.
Und er hat einen Stickel ausgebissen.
Ich glaub, ist das es wirklich so? Ich habe dann nochmal genau geschaut. Ich mein, bei so schwarzen Ohren sieht man das ja nicht so genau. Der Christian hebt den Finger. War natürlich politisch inkorrekt, und aber war ein bisschen provokant formuliert. War aber lieb und lustig gemeint natürlich. Aber es stimmt, es wird so gesagt. Ich persönlich habe es jetzt nicht genau erkannt, aber vielleicht war es auch zu verpixelt, die Aufnahme.
Ja. Anyway, er verliert die Boxlizenz und verklagt dann Don King. Bisschen später allerdings auf 100 Millionen Dollar wegen.
Auf wie viel?
100. 100. Okay.
100 Mille.
100 Mille. Wegen, okay, Betrugs.
Ja, der 19, hat abzwackt.
Der Don King. Waren wir abzwackt an der Don King. Ja? Wir unterstellen dem heute ganz viel. Eigentlich auch sehr. Wir sollten uns da genauer mit dem beschäftigen.
Es heißt ja, der Mike Tyson hat es eh gewusst, dass der Don King abzwackt, und hat es aber geduldet. Und ja, dann war er irgendwie offenbar so weit, dass ihm das alles zu viel war, und dann war er mal das schon wurscht, und dann hat er den auch gleich verklagt.
Ja.
Er hat es übrigens bei der Oprah Winfrey dann Jahre später beim Evander Holyfield on air entschuldigt, der Mike Tyson. Könnt ihr euch auch anschauen auf YouTube.
Ja, ist würdig und recht, wird der Heinzi sagen.
Durchaus.
1998 wird er erneut zu einer Haftstrafe, zu einer einjährigen Haftstrafe, um genau zu sein, verurteilt, weil er zuvor, ein Jahr zuvor, beim Verkehrsunfall zwei Männer täglich angegriffen hat. Na, zweiter Häfenbesuch. Aber schon nach knapp 4 Monaten durfte Tyson auf Anordnung des Bewährungsausschusses das Gefängnis wieder verlassen, ist unter Hausarrest gestellt worden und unter psychologischer Betreuung. Sein letzter Kampf war der 11. Juni 2005. Danach ist er noch ein paar Mal in Filmen aufgetreten, zum Beispiel in Hangover, es wird jeden von uns in Erinnerung sein, aber auch in Zwei vom alten Schlag, Olli, ein Film, der uns beiden sehr gut gefällt.
Super Film.
Da gibt es ja schöne Schlussszene. Also in dem Film Grudge Match geht es ja darum, dass zwei ehemalige Rivalen im Alter wieder aufeinandertreffen. Ja? Gespielt von Robert De Niro und Sylvester Stallone. Ja?
Könnt ihr euch einen Podcast dazu anhören über den Sylvester Stallone? Einen ausgezeichneten.
Genau.
Da hat es, glaube ich, ziemlich viel geregnet an dem Tag. Oder war das beim
Schwarzenegger? Das war Arnold, ja. Das war Arnold Schwarzenegger. Okay. Aber schön, dass du noch.
Kann man mal verwechseln.
Ja. Ja, also in dem Film gibt es auch Szenen, wo die zwei dann miteinander bei so einer Art Paartherapie sitzen. Dann am Schluss siehst du dann noch scherzhaft Evander Holyfield und Mike Tyson ebenfalls bei dieser Paartherapie sitzen. Kannst du dich an das noch erinnern?
Nein.
Und da geht es auch darum, halt so paartherapiemäßig, dass der Mikey dann einfach sagen muss, dass ihm das leid tut, dass er ihm das Ohr abgebissen hat, ja.
Okay.
Und irgendwie kommt es dann nicht gescheit über die Lippen, und dann fighten sie aber trotzdem bei der Paartherapie wieder voll miteinander und so. Das ist eigentlich eine ganz, ganz lustige Szene. Für Fans von Mike Tyson unbedingt anschauen und unbedingt ganz bis zum Schluss dranbleiben. Es kann sein, dass das auch erst im Abspann ist, beziehungsweise in den Abspann so eingearbeitet, wie sie oft bei lustigen Filmen der Fall ist. Was auch lustig war oder vielleicht unfreiwillig komisch war, war Mike Tysons Broadway-Stück.
Geh,
ja, nicht mehr der Undisputed Heavyweight Champion of the World, sondern das hat geheißen The Undisputed Truth. Genauso wie seine Biografie. Mhm. Und das ist ein Solo-Stück, steht alleine auf der Bühne und spielt sie selbst. Regie führte Spike Lee. Ja, der hat das inszeniert.
Mhm. Woher kennt man Spike Lee?
Ist ein bekannter Regisseur, der, ich glaube, Boys in the Hood. Ob der nicht sogar Malcolm X gemacht hat.
Mhm.
Ja, Spike Lee. Kennt man.
Ja.
Und ganz witzig, auch noch The Guardian schrieb, Mike Tysons One-Man-Show, Undisputed Truth or Undisputed Truth in his lispling, snuffling delivery is a very weird production. Und das kann man schon vorstellen.
Ja, das haben wir noch gar nicht angesprochen.
Im
ja,
Gegensatz
das
heißt Lispeln, natürlich, im ja. Gegensatz zum Muhammad Ali, der ja voll redegewandt war, der eloquent war, der charmant und schlagfertig und schlagkräftig war, beides. Das war ja beim Mike nie so. Der hatte eher so eine hohe Stimme mit Sutzeln. Stimmt's?
Das stimmt, und das war auch ein Grund, dass er sich halt einfach, dass er gemobbt worden ist, um da nochmal ganz zum Anfang zurückzukommen, weil er eben gelispelt hat. Genau, und auch immer noch tut. Ja.
Genau.
Ja.
Mal Olli. Bitte. Hörst du das?
Hey, damit habe ich jetzt aber überhaupt noch nicht gerechnet eigentlich. Ich dachte, es geht noch munter weiter, aber ich höre es auch. Es knistert sich was rein. Ja? Ist es denn schon so spät? Wer hat an der Uhr gedreht? Dabei haben wir noch gar nicht über seine Wrestling-Karriere geredet. Aber die kommt in einem Wrestling, im alljährlichen Wrestling-Podcast.
Genau.
Super. Ja.
Du, also ich bin bereit.
Ich habe mir gedacht, wenn die Musik ja schon da ist, ja, und wenn sie sich schon hereinkratzt, dann frage die einfach auch gleich was. Was mir, da bin ich schon fast ein bisschen konditioniert, was das betrifft. Ja, wenn die Musik ertönt, fällt mir immer was ein. Und da geht es um Obst. Und die Frage, die mir heute einfällt, ist, weil er im ganzen Podcast nur nicht vorkommen ist, frage ich dich jetzt an dieser Stelle, was magst du lieber? Indida oder Bananen?
Bananen.
Ein harter Schlag für Indida.
Ja. Was soll ich machen? Ich mag Bananen halt so gern.
Thank you.